HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Die Energieriesen E.ON und RWE rollen den Energiemarkt neu auf.
Was wir Ihnen hier vorstellen, ist einer der kreativsten Gestaltungsdeals der deutschen Industriegeschichte.
Das war nicht nur ein kleiner Coup, sondern das war ein großer Coup, den beiden Unternehmen gelungen ist.
Ein großer Kritikpunkt an der RWE war, dass man sehr viel CO2 mit Kohletechnik emittiert.
Jetzt kommt es darauf an, ob es RWE gelingt, tatsächlich die erneuerbaren Energien auszubauen.
Wir stärken mit dieser Entscheidung schließlich auch den Energiestandort Deutschland als Heimat der Energiewende.
Also da wird man sehen, ob es tatsächlich zu einem Erfolg kommt und die Energiewende hier klug begleitet wird.
Wenn eine Elefantenhochzeit mit sehr sanften Tönen eingeleitet wird, ist erhöhte Vorsicht geboten. Wenn zwei bisherige Konkurrenzkonzerne plötzlich gemeinsame Sache machen, sollte auch nicht nur das Bundeskartellamt aufhorchen. Und wenn das dann auch noch in einem Bereich der Grundversorgung stattfindet, dann ist volle Aufmerksamkeit gefragt. So ist das gerade. Seit gestern die beiden Stromgiganten E.ON und RWE erklärt haben, wie sie sich den Markt aufteilen und für die Zukunft aufstellen wollen. Man darf vermuten, dass das nicht ohne Grund gestern stattfand, am Tag vor der heutigen Wahl der Kanzlerin, damit der Installation der neuen Bundesregierung. Bislang haben die beiden großen Stromer nämlich nicht mit Anpassungen an die Energiezukunft geglänzt, dafür umso mehr mit Lobbyarbeit. Andererseits, wenn das Kartellamt die beiden Konzerne lässt, entsteht auf der einen Seite der größte Produzent erneuerbaren Stroms, auf der anderen der größte Netzbetreiber und Stromdistributor Deutschlands, also Marktmacht, auch bei den Erneuerbaren. Markt macht Millionen, der neue Stromdeal, so haben wir den Tag in HR2 Kultur deshalb getitelt heute. Lassen wir uns zuerst einmal erklären, was da gestern passiert ist, als die beiden großen Stromer Konkurrenten aus der alten atomaren und verkohlten Zeit vor der Presse öffentlich kuschelten und die Zukunft ausriefen. Jörg Marksteiner hat diese bemerkenswerte Pressekonferenz beobachtet.
Das hat schon was Historisches, sagte ein Mitarbeiter, als er zur Bühne blickte, so als müsse er sich an diesen Anblick erst gewöhnen. Auf dem Podium saßen die Chefs der traditionellen Rivalen, RWE und E.ON, einträchtig nebeneinander, gut gelaunt und scherzend. Der E.ON-Chef neben dem blauen Logo von RWE und der RWE-Lenker schräg vor dem roten E.ON-Emblem. Alles sollte deutlich machen, hier sitzen keine Konkurrenten mehr nebeneinander, sondern Geschäftspartner. RWE wird sogar künftig Großaktionär bei E.ON.
Was wir Ihnen hier vorstellen, ist einer der kreativsten Gestaltungsdeals der deutschen Industriegeschichte. Und eine einmalige Gelegenheit. Wir tauschen Beteiligungen untereinander. Geld spielt zwischen uns nur eine untergeordnete Rolle,
sagte E.ON-Chef Johannes Theissen. Die beiden größten deutschen Energiekonzerne machen sich künftig keine Konkurrenz mehr, sondern teilen sich ihre Geschäfte und die Mitarbeiter auf. RWE will Strom und Gas künftig nur noch erzeugen und E.ON nur noch an die Kunden verkaufen und die Netze betreiben. Diese Spezialisierung, hoffen beide Firmenchefs, machen ihre Energiekonzerne nach Jahren der Krise wieder schlagkräftiger und krisensicherer, weil das vorhandene Geld gezielter investiert werden kann. RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz.
Wenn zwei führende Unternehmen ihre Kräfte bündeln und sich so bessere Chancen für die Zukunft erarbeiten, dann bin ich sicher, zahlt sich das langfristig auch für die Mitarbeiter aus.
Kurzfristig droht allerdings erst einmal ein massiver Stellenabbau. E.ON übernimmt rund 39.000 Mitarbeiter der RWE-Tochter Innogy. Und dabei werden rund 5.000 Jobs wegfallen, sagt der E.ON-Chef, betont aber auch:
Wir haben es bis heute geschafft, ohne betriebsbedingte Kündigung auszukommen. Und wir sind ganz optimistisch, das wird auch wieder gelingen. Das wird sozialverträglich und vernünftig sein. Und wir haben viele Jahre Zeit, dieses zu erwirtschaften.
Der Stellenabbau werde erst Ende 2019 beginnen und sich dann über die Folgejahre hinziehen.
Eine klare Botschaft an die Mitarbeiter der heutigen Innogy. Wir haben großen Respekt vor Ihrer Leistung,
sagte Theissen mit Blick auf die vielen tausend oft altgedienten RWE-Mitarbeiter, die jetzt wissen, dass sie zum früheren Rivalen E.ON wechseln sollen und von denen sich seit gestern viele fragen, ob sie auch zu den 5.000 gehören, deren Arbeitsplatz wegfällt. Diese Unsicherheit wird wohl noch eine Weile anhalten.
Wie viele Stellen jetzt auf Deutschland, auf Europa, auf wen auch immer fallen, das kann ich Ihnen heute beim besten Willen noch nicht sagen. Und bevor man jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen und dem Management von Innogy geredet hat, Spekulationen zu nähren, wer was wo, das wäre völlig unangemessen.
Etwas entspannter können die 2000 Mitarbeiter aus der Wind- und Solarsparte von E.ON sein. Sie wechseln zu RWE und zumindest dort soll es keinen neuen Arbeitsplatzabbau geben. Die Gewerkschaften haben dem Milliardendeal der Energiekonzerne bereits zugestimmt. Der Vorsitzende der IGBCE, Michael Vassiliadis, sagte im WDR-Radio:
Also wir sind das ein bisschen das Leid gewöhnt und werden sicherlich auch diesen Prozess auf den Weg bringen. Was wir hoffen ist, dass mit der Neuordnung das auch wieder nach vorne geht und nicht immer nur Abbau das Ergebnis ist.
Das hoffen auch RWE und E.ON. Nach Jahren der Krise stellte zumindest E.ON heute in Aussicht, dass im kommenden Jahrzehnt auch wieder tausende neue Arbeitsplätze entstehen könnten.
Jörg Marksteiner über den Deal der großen Stromer E.ON und RWE. Jürgen Döschner, uns jetzt zugeschaltet, Energieexperte der ARD und da ansässig, wo diese beiden großen Stromer sitzen, die sich gerade den Markt aufteilen wollen, in Nordrhein-Westfalen nämlich. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Meldung, die über die Agenturen lief, als dieser Deal bekannt wurde, den uns Jörg Marksteiner gerade vorgestellt hat, lautete: RWE und E.ON wollen die deutsche Energiewirtschaft umbauen. Eigentlich bauen die beiden Stromkonzerne aber doch nur sich selber um, oder?
Ja, das ist wohl wahr. Bei der Pressekonferenz wurde ja dann noch so ein Stück höher gegriffen. Da hat man ja immer auf die europäischen Aktivitäten der beiden Konzerne verwiesen, auch auf die europäischen Herausforderungen. Energiewende ist ja längst keine deutsche Angelegenheit mehr. Und da gilt das natürlich noch mehr, dass diese Energiewelt, die neue Energiewelt, die durch Solar- und Windstrom entstanden ist, auch durch die entsprechenden politischen Entscheidungen, durch die Entscheidungen zum Klimaschutz, zur Dekarbonisierung, also zum Ausstieg aus den Fossilen. Das ist alles etwas, was etwas mit E.ON und RWE macht. Und diese Konzerne, nicht nur die beiden, auch NBW und Vattenfall hier in Deutschland, das waren ja mal die Big Four, die großen vier Energiekonzerne, die sich gewissermaßen den Strommarkt in Deutschland aufgeteilt haben. Diese Zeiten, dass die den Markt gewissermaßen unter sich aufteilen und modellieren können, wie sie das wollen, die sind schon lange vorbei. Das sieht man beispielsweise daran, dass wir mittlerweile mehr als 30% Stromerzeugung aus den Erneuerbaren haben in Deutschland. Und der Anteil dieser Konzerne, die da heute zusammengesessen haben, der beträgt gerade mal 5% an diesen Erneuerbaren. Und daran kann man schon ablesen, wie gering zumindest jetzt noch die Auswirkung dieser Konzerne auf diese neue Entwicklung ist.
E.ON und RWE sind klassische Stromkonzerne der alten Art. Sie kommen aus der Zeit von Kohle- und Atomenergie und sie haben sich lange gegen die erneuerbaren Energien gewehrt. Viele sagen, sie haben es einfach verschlafen. Sie haben aber andererseits all ihre Lobbykraft eingesetzt, um den Atomausstieg zu verhindern und sind derzeit unterwegs, um das Ende der Kohleverstromung zumindest hinauszuzögern. Das ist alles Beharren auf Althergebrachten. Jetzt wird etwas verkündet, was ganz Neues sein soll. Ist da was Neues dran?
Nein, ich fand diese Veranstaltung sehr skurril. Diese Pressekonferenz dauerte etwas mehr als 90 Minuten und ich habe wirklich genau hingehört. Es ist nicht ein einziges Mal das Wort Kohle gefallen. Aber RWE produziert momentan noch 70% seines Stroms mit Kohle, mit Braunkohle vor allem, aber auch mit Steinkohle. Gerade mal 0,5% des RWE-Stroms kommt aus erneuerbaren Quellen. Da müsste man zumindest mal auf die Idee kommen zu fragen, wie soll das denn umgekehrt werden? Wie soll denn diese große Energiezukunft, die ja auch nach Ansicht der beiden Konzernchefs von RWE und E.ON ganz anders aussieht, als sie heute aussieht, dezentral, grün, erneuerbar. Wie soll die denn mit dem übereingebracht werden, wofür diese beiden Konzerne noch stehen? Da wird immer gesagt, dass das zwei Seiten ein und derselben Medaille seien, die fossilen bzw. die konventionellen Energien und die erneuerbaren. Aber so einfach ist das nicht. Die fossilen müssen Zug um Zug zurückgebaut werden. Wir haben spätestens bis 2050 aus der Kohle ausgestiegen zu sein. Und da hätte man zumindest mal erwarten können, dass auf einer solchen, ich sag mal, Zukunftspressekonferenz ein Wort darüber verloren wird, wie der hohe Kohleanteil insbesondere bei RWE in den nächsten Jahren zurückgefahren werden soll.
Die Meldung, ich habe sie schon zitiert, der Umbau der deutschen Energiewirtschaft stehe an, haben wir jetzt schon irgendwie eingeordnet, dass das offenbar nicht der Fall ist. Aber was versprechen sich die beiden Konzerne von ihrer Art der Marktbereinigung, die es ja dann doch ist? Ein Teil dieser Stromwirtschaft ist ja ihrer, sozusagen der alte Teil. Sie bauen jetzt um und sie bauen dabei 5000 Stellen ab. Das spart, das freut die Börse, die Anteilseigner, das ängstigt die Mitarbeiter und was noch?
Ja, ich glaube, dass das eher ein strategisch taktisches Vorgehen ist, dass das Motiv, das dahinter steckt, dass man jetzt diese vor 2 Jahren erst getroffene Entscheidung, jeweils eine Grünsparte zu bilden, damit sich die beiden alten Energieerzeugungskonzerne nicht mit dem neuen Part der Erneuerbaren irgendwie in die Quere kommen. Das Konzept wurde jetzt plötzlich über den Haufen geworfen. Dass das so ist, das ist eine strategische, eine taktische Entscheidung. E.ON und RWE bilden gewissermaßen ein Kartell, wenn man das so will. Wir haben das ja gerade in dem Beitrag gehört. Die beiden wollen sich nicht mehr in die Quere kommen. Mhm. Die wollen ihre Aufgaben so aufteilen, dass das nicht mehr passiert. RWE soll weitgehend die Stromerzeugung übernehmen und E.ON im Wesentlichen die Stromverteilung und die Dienstleistungen, die damit verbunden sind. Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie das Kartellamt darauf reagiert. Aber wenn man da unter den Umständen zum Beispiel an dem hohen Anteil des Kohlestroms nichts ändert, dann kann man das sogar als ein Kohlekartell bezeichnen. Mhm. Das ist im Grunde genommen ein Kartell zum Erhalt der alten Energiewelt. Wie lange sich die Konzerne dagegen sträuben können, dass sich da so viel ändert, das weiß ich nicht. Aber sie versuchen zumindest damit, ihre Position innerhalb dieser sich so schnell und so rasend verändernden Energiewelt noch ein wenig zu stärken.
Gibt es viele Anteilseigner, gerade bei RWE, die Politiker sind oder von Politikern vertreten werden, die ganzen kommunalen Werke, die da mitbeteiligt sind. Es gibt viele Politiker, die da in den Aufsichtsräten sitzen. Es kommt eine neue Umweltministerin aus Nordrhein-Westfalen, die übrigens auch Mitglied der IGBCE, also der Bergbaugewerkschaft ist, von der wir gerade schon gehört haben, auch in dem Beitrag. Vielleicht hat die ja auch noch das Kohlegen im Blut sozusagen und darauf wird gesetzt. Und dann versteht man vielleicht auch, warum diese Pressekonferenz am Tag war, bevor Frau Merkel gewählt wird.
Das kann durchaus sein, dass man da so eine Art Duftmarke setzen wollte.
Eine Kohlemarke sozusagen.
Ja, eine Kohlemarke, denn das Verhältnis gerade zwischen Frau Merkel und E.ON und RWE war nicht immer besonders gut. Gerade nach Fukushima 2011, als die Kanzlerin hinging und 8 Atomkraftwerke in relativ kurzer Zeit abschalten ließ und vor allen Dingen die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke zurücknahm, da gab es ziemlichen Knatsch. Das Verhältnis hat sich aber mittlerweile wieder einigermaßen eingerenkt. Jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir mit der Kohle um? Und da ist die Bundeskanzlerin längst nicht mehr so streng und auch nicht mehr so aggressiv gegenüber den alten Energiekonzernen, wie sie das in der Atomfrage war. Und ich denke, dass RWE und E.ON sich mit dieser Entscheidung auch ein bisschen mehr Gehör verschaffen wollen, ein bisschen mehr auch ihr politisches Gewicht bündeln wollen, das ohnehin nach meiner Ansicht schon wesentlich größer ist als das wirtschaftliche oder wie soll man sagen, das energiepolitische Gewicht, wenn man sich den Anteil der Stromerzeugung und den Anteil, den die beiden Konzerne am Endkundengeschäft haben. Also der politische Einfluss, den man da mit zum Ausdruck bringen will, das könnte durchaus sein, dass das eine Rolle spielte bei der Terminierung.
Jürgen Döschner, Energieexperte der ARD. Vielen Dank. Markt macht Milliarden, der neue Stromdeal. Der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, passiert dann, wenn alle Stromdeals scheitern und die Versorgung dann irgendwann auch. Schwarzfall nennen die Stromversorger den schlimmsten Unfall der Stromversorgung, den Blackout. Schwarzfall hat auch Peter Schwind seinen Roman genannt, in dem er genau dieses Szenario mal durchgespielt hat. Angesiedelt in Frankfurter Stadtteil Seckbach, in dem ein Hochhausviertel direkt neben einer Villensiedlung steht und schon deshalb die Milieus hart aufeinanderprallen.
Die Werbung im Radio verstummte, das Zeitzeichen ertönte, HR1 brachte Nachrichten. Es ist wegen der gesunkenen Flusspegel zu den ersten Kraftwerksabschaltungen gekommen, darunter bei einer Reihe von Atomkraftwerken. Besonders kritisch sieht die Lage in Mecklenburg-Vorpommern und weiten Teilen Brandenburgs aus. Bernd Weisgeiber aus Berlin. Die Stimme wechselte. Der Nordosten Deutschlands erlebt zusätzlich zur größten Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auch einen dramatischen Engpass in der Energieversorgung. Neben den Kraftwerksabschaltungen führte eine Reihe von Waldbränden dazu, dass 2 Hochspannungsleitungen vom Netz genommen werden mussten, da die Gefahr eines Kurzschlusses bestand. Vereinzelte Ortschaften im Landkreis Uckermark waren für einen kurzen Zeitraum ohne Strom, nachdem es im Umspannwerk Bertikow zu einer Störung kam. Ein Sprecher der Energiewirtschaft gab bekannt, dass trotz des erhöhten Verbrauchs dennoch kein Grund zur Sorge besteht. Harald Hellmann zog den Zündschlüssel ab und das Radio erstarb, zusammen mit dem Gebläse der Klimaanlage. Kein Grund zur Sorge? Er runzelte die Stirn. Seit 3 Monaten hatte es nicht mehr geregnet, das Wetter spielte verrückt, keine Frage. Schon jetzt redete man von einem Jahrhundertsommer, obwohl pessimistischere Naturen davor warnten, dass es in den nächsten Jahren noch schlimmer kommen könnte.
Ausschnitt aus dem Roman Schwarzfall von Peter Schwind, Fortsetzung folgt. Kein Schwarzfall, aber doch ein ganz und gar unerwarteter Fall war die bemerkenswerte Marktbereinigung der beiden Stromriesen E.ON und RWE für die Börse. Dort war vor gar nicht so langer Zeit einer der größten Börsengänge jemals der neu gegründeten RWE-Tochter Innogy. Und genau diese soll nun ganz verschwinden. Da rieben sich die Herren und Damen dort schon mal die Augen.
Dass E.ON und RWE zusammengehen, damit hat hier an der Börse niemand gerechnet. Aktienhändler Stefan Schaffete rieb sich verwundert die Augen, als er davon zum ersten Mal hörte.
Das war nicht nur ein kleiner Coup, sondern das war ein großer Coup, den beiden Unternehmen gelungen ist. Das hat hier schon eingeschlagen wie eine Bombe.
Entsprechend war die Reaktion am Aktienmarkt, dass die Papiere von E.ON und RWE zeitweise mehr als 10% nach oben schießen. Das kommt nicht alle Tage vor. Bei genauerem Hinsehen macht solch eine Neuordnung auf dem Strommarkt durchaus Sinn, meinen viele Börsenprofis. Denn die äußeren Rahmenbedingungen verändern sich. E.ON und RWE haben ein ganz großes Problem. Infolge der Energiewende funktionierten ihre bisherigen Geschäftsmodelle nicht mehr. Also mussten sich die Manager etwas einfallen lassen, um weiter bestehen zu können. Die Töchter Uniper und Innogy abzuspalten, das war immerhin ein erster wichtiger Schritt, meint Thomas Deser. Er ist Fondsmanager bei Union Investment.
Grundsätzlich ist es so, wenn man eine Beteiligung an die Börse bringt, sind alle Alternativen auch schon ausgelotet. Und zum gegebenen Zeitpunkt damals war das vielleicht die beste Alternative, um möglichst viel Geld zu mobilisieren.
Aber das war eben nur der Anfang. Heute schauen viele Investoren darauf, auf welche Art und Weise der Strom produziert wird, sagt Analyst Stefan Wulff.
Mittlerweile ist es so, dass ein Großteil des Stromes in dezentralen, kleineren, oft erneuerbaren Anlagen erzeugt wird. Und das hat natürlich auch in Bezug auf die Netze hier, bringt das ganz neue Spielregeln.
Außerdem geht es darum, Synergien zu schaffen. Und Unternehmen müssen sich klar positionieren. Wenn im Zuge der Neuordnung auf dem Strommarkt nun 2 große Konzerne entstehen, die sich jeweils auf ein ganz spezielles Aufgabenfeld konzentrieren, dann kann das für Investoren durchaus interessant sein. Klaus Nieding von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz gibt noch etwas ganz anderes zu bedenken.
Naja, was ja auffällt, ist, dass man offensichtlich die Konsolidierung in diesem Marktbereich ohne ausländische Unternehmen hier versucht. Das scheint mir persönlich ein Zeichen dafür zu sein, dass dieses Gesamtprojekt auch von Seiten der Berliner Politik sehr, sehr stark getrieben wird, begleitet wird.
Ob die Rechnung am Ende aufgehen wird, das ist allerdings keine ausgemachte Sache.
Denn hier entsteht ja auf der einen wie auf der anderen Seite ein sehr, sehr starker Marktteilnehmer, wenn nicht sogar ein Monopol.
Claudia Wehrle über die Reaktionen auf den Stromdeal von RWE und E.ON in einem ganz speziellen Bereich an der Börse. Da stellen sich 2 alte Konzerne für die Zukunft auf und damit für etwas, was sie eigentlich, zumindest nach Meinung vieler Beobachter, schon verschlafen hatten. Durch die Zerschlagung der eigenen Konzerntochter Innogy und die Übernahme der Erneuerbaren von E.ON entsteht auf der einen Seite der größte Ökostromproduzent Deutschlands und der drittgrößte Europas. Und auf der anderen Seite, durch die Übernahme bei E.ON aller Netze, entsteht der größte Netzanbieter und Distributor von Strom in Deutschland. Aber das sollte, so die Einschätzung unseres Energieexperten eben schon, nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier 2 Stromer aus der Zeit von Atom und Kohle vor uns haben, die heftig darunter leiden, dass die Zeiten dieser beiden Energiegewinnungstechnologien zu Ende gehen. Professor Werner Plumpe, Wirtschafts- und Sozialhistoriker an der Universität Frankfurt, guten Tag.
Guten Tag.
Das heftige Rudern der alten Stromkonzerne erinnert an ähnliche Bewegungen ehemals riesiger Konzerne in der Vergangenheit, an denen die Entwicklung ebenfalls vorübergegangen ist. Mir fällt da als allererstes das Beispiel Kodak ein. Ein Konzern, der im Bereich Fotografie ungeheuer innovativ war und viele neue Trends gesetzt hat und das bis hin zur Digitalisierung der Fotografie und der dann doch beinahe untergegangen wäre, weil die technische Entwicklung, ja was war sie, zu schnell, dann doch zu unerwartet, kann eigentlich alles gar nicht sein. Wieso haben die plötzlich Probleme gehabt?
Na, weil wir im Bereich der Fotografie einen wirklichen technologischen Sprung gehabt haben. Kodak gehörte ja im weitesten Sinne zum Bereich der chemischen Industrie. Man stellte eben Fotopapier und entsprechende Bildgebungsverfahren her, die auf der Basis chemischer Technologie gearbeitet haben. Mit neueren, modernen Technologien ist das ja in die Elektrotechnik gewechselt. Also man könnte sagen, dass der technologische Wandel das alte Geschäftsmodell von Kodak im Grunde genommen unterminiert hat. Das ist ein ganz ähnlicher Prozess, etwa wenn man in Deutschland an die Olympiawerke denkt, die ein führendes Unternehmen der Schreibmaschinenherstellung gewesen sind, denen mehr oder weniger die technologische Entwicklung des PCs schlicht und einfach den Markt kaputt gemacht hat und Olympia ist mehr oder weniger sang- und klanglos dann verschwunden.
Ja, Kodak ja nicht ganz. Kodak ist ja auch noch mal spezieller, deshalb habe ich auch das erwähnt. Man hätte auch die Adlerwerke nehmen können hier in Frankfurt
in
oder
so. In der Tat, genau.
Ja. Aber Kodak ist mir deshalb eingefallen, weil die erste digitale Foto-CD von Kodak kam und die erste Digitalkamera auch. Das heißt, die wussten schon, dass da eine neue Technologie vor der Tür steht.
In der Tat, nur sind eben dann, wenn ein technologischer Wechsel sich vollzieht, die Konzerne in gewisser Weise auch ältere Einrichtungen, die ihre eigenen Fahrtabhängigkeiten, die ihre eigenen Spezialisierungen haben und die in gewisser Weise dann unter der Last ihrer Geschichte, die vorher ihr Vorteil gewesen ist, ein wenig leiden, weil der ganze Prozess der Umstellung eben von einer bereits definierten großen Struktur ausgehen muss, man nicht mehr oder weniger auf der grünen Wiese oder wenn man so will, einfach von vorne anfangen kann. Da haben dann Unternehmen wie Microsoft, die in der Garage groß werden, es sehr viel einfacher.
Das ist ein schönes Beispiel auch, weil Microsoft wurde von IBM, damals Big Blue genannt, engagiert, um das Betriebssystem für den ersten PC, den keineswegs Microsoft auf den Markt gebracht hat, sondern IBM auf den Markt gebracht hat,
genau,
ranzuschaffen. Und dann hat Microsoft IBM einfach hinter sich gelassen.
Genau, da haben wir wieder die, wenn man so will, Fahrtabhängigkeiten, die es sehr schwer machen, Fahrtbrüche, die bei technologischem Wandel eben notwendig sind, dann leicht und schnell zu vollziehen. IBM hatte eben seine technischen Systeme, seine Vertriebssysteme, seine gesamte Kompetenz auf Großrechner und auf die Versorgung mit Großrechnern ausgerechnet und hat dann angefangen, sich zu überlegen, was kommt danach. Aber bezogen auf das Tempo des Wandels, der sich dann einstellte, war man in gewisser Weise einfach zu groß. Große werden im Laufe der Zeit, könnte man sagen, wenn sie nicht rechtzeitig reagieren, dann halt auch schwerfällig. Und wenn technologischer Neustart notwendig ist, dann kann das unter Umständen so lange dauern, dass die Konkurrenz dann schneller ist.
Also liegt es an den Strukturen. Wenn ein Geschäft funktioniert, ein Markt aufgerollt oder vielleicht sogar beherrscht ist, wenn man so ein Quasi-Monopolist ist, wie das ja Kodak auch war und IBM,
genau,
dann verfestigen sich die Strukturen im Betrieb, also im Konzern. Und dann,
ja, man
geht's
hat
nicht
ja eine bestimmte technologische Sprache, die man spricht. Man hat bestimmte Fachleute, die man eingestellt hat, die bestimmte Dinge können. Man hat bestimmte eingespielte technologische Formen der Arbeitsteilung, der Kooperation. Bis in die Sprache geht das ja hinein. Bei Kodak kann man eben sehen, wenn man in der Sprache der chemischen Industrie ist, dann ist die Umstellung auf die Sprache der Elektrotechnik und der Mikroelektronik ja eine wirkliche fundamentale Änderung.
Es ist nicht das Gefühl, dass die Welt einem ja schon gehört und man dann nicht bemerkt, dass sie sich selbstständig weitergedreht hat?
Ich glaube, in den meisten Unternehmen sind die Menschen nicht so naiv, dass sie nicht damit rechnen, dass Märkte sich ändern und dass man auf Marktänderungen durch eigene Anpassungsleistung reagieren muss. Es sind häufig dann diese erratischen Änderungen, die sehr stark sind, die dann alte Konzerne überfordern. Und wo man dann solche Probleme hat, wie eben bei Olympia seinerzeit, die konnten einfach nicht mehr umstellen. Oder bei den Adlerwerken, um einfache Beispiele zu nehmen, aber auch IBM oder Kodak sind gute Beispiele, klar.
Man können auch mal auf die aktuellen gucken, also ja. Volkswagen oder die Autoindustrie generell, ja, und das Dieselproblem und jetzt auch die Alttechnologien,
genau,
bei den großen Stromern RWE und E.ON.
Ja.
Da wird eigentlich hauptsächlich in Lobbyismus investiert, um den Wandel zu verhindern.
Das sehe ich ein wenig differenzierter. Man muss einfach sehen, dass die Atomenergieherstellung in Deutschland ein politisches Projekt gewesen ist, das die Konzerne ja gar nicht so unbedingt
wollten. Das wollte die Regierung, richtig, ja.
Die hatten ihre mehr oder weniger ihre sicheren Dinge, Kohle, Öl, später Gas. Und dann wollte die Regierung da unbedingt hinein. Die Konzerne haben sich erst ein bisschen wegen der hohen Investitionskosten der Risiken zurückgehalten, haben es dann aber doch getan und stehen dann eben vor dem Problem, dass man einen großen Teil der eigenen Investitionen hier hineingesteckt hat. Und dann haben wir eine erratische Änderung, die aber jetzt nicht technologisch bedingt ist, sondern eben politisch bedingt. Der Markt für Atomenergie bricht in Deutschland regelrecht zusammen. In Deutschland wohlgemerkt, nicht in Frankreich, in anderen Ländern Europas. Und dann stehen die Konzerne im Grunde genommen auf Investitionsruinen, mit denen sie ja irgendwie umgehen müssen. Und dass man dann versucht, den Lobbyismus zunächst zu nutzen, damit man die bereits getätigten Investitionen noch irgendwie ausnutzen kann, das finde ich ganz nachvollziehbar. Also insofern ist die Situation schon eine sehr spezielle.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Professor Werner Plumpe von der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Markt macht Milliarden, der neue Stromdeal der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Peter Schwinds Roman Schwarzfall. Jetzt ist der Stromausfall da und inzwischen auch im Krankenhaus angekommen, wo doch eigentlich eine Notstromversorgung arbeiten sollte.
Er ging zu einem Telefon und wählte eine Nummer. Niemand schien sich zu melden. Dann legte er auf und wählte erneut. Peinlich hier. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Gibt es Probleme? Dann halten Sie mich auf dem Laufenden. Er legte auf und dachte nach. Plötzlich war der Strom ganz weg und es blieb finster. Runter zur Intensiv, rief Beinlich, der sich als erster wieder gefangen hatte. Die beiden Notstromaggregate springen nicht an. Das ganze Krankenhaus war lahmgelegt. Anvari schaltete eine kleine Untersuchungslampe ein. Das Licht war nicht hell, aber es reichte aus, um die Tür zu finden, ohne sich am Tisch zu stoßen und über einen Stuhl zu fallen. Auf dem Flur war nur das Pflegepersonal zu hören. Die meisten der neurologischen Patienten waren unruhig, stöhnten ängstlich oder riefen verwirrt nach einer Schwester, weil ihr Fernseher nur noch ein schwarzes Bild zeigte. Anvari blieb bei den Aufzügen stehen und drückte hektisch auf alle Knöpfe. Katharina zerrte ihn weiter. »Die werden nicht kommen.« Anvari verstand erst nicht, was sie meinte, aber als er die ängstlichen Rufe der Eingeschlossenen aus dem Fahrstuhlschacht hörte, fluchte er. Peinlich stieß die Tür zum Treppenhaus auf. Mit unsicheren Schritten stiegen sie, so schnell sie konnten, ins Untergeschoss hinab, wo sich neben den Operationssälen auch die Intensivstation befand. Die Türöffner funktionierten natürlich nicht, und so stieß Peinlich beide Schwingtüren mit aller Macht auf. »Ach du Scheiße«, murmelte Katharina, als sie sah, dass auch hier kein Licht brannte. Neben den Notstromaggregaten, die bei einem Stromausfall die Geräte versorgen sollten, war auch die unterbrechungsfreie Stromversorgung nicht angesprungen.
Markt macht Milliarden. Der neue Stromdeal, der Tag in HR2 Kultur. Zwei Stromriesen teilen sich den Markt neu auf. Sie kommen zwar aus der Vergangenheit der Energieerzeugung, bestimmen aber die Gegenwart durchaus noch maßgeblich mit und könnten die Zukunft auch bestimmen. Und zwar genau da, wo sie die Hand auf der Verteilung des Stroms haben. Vanessa Rennert.
Wenn das Kartellamt das Geschäft zwischen E.ON und RWE nicht stoppt, wird sich E.ON auf die Stromnetze und den Vertrieb konzentrieren, RWE auf die Erzeugung von Strom. Für das Gelingen der Energiewende ist aber beides von Bedeutung. Es braucht genügend Anlagen, die Ökostrom produzieren, und es muss ein Stromnetz geben, das die grüne Energie optimal transportieren und verteilen kann. Ingo Jeromin, Professor für Elektrizitätswirtschaft an der Hochschule Darmstadt, sagt, die Verteilnetze seien heute wichtiger als früher.
Weil wir ursprünglich es mit einem zentralen System zu tun hatten. Also wir haben mit großen zentralen Kraftwerken, das waren unsere großen Braunkohle-, Steinkohle- und Kernkraftwerke, haben wir den Strom produziert und dann zu dem Kunden gebracht. Heute bei den erneuerbaren Energien hat sich das Ganze gedreht. Wir produzieren in kleinen, vielen, vielen kleinen Anlagen sehr viel Strom. Muss also wieder weitergeleitet werden und dafür brauche ich im Prinzip diese Netzstrukturen.
E.ON betreibt bereits zig Kilometer Strom- und Gasnetz in Europa. Jetzt kommen also noch die Netze von RWE bzw. der RWE-Tochter Innogy hinzu. Für die Konzerne ist das Geschäft mit den Netzen eine sichere Einnahmequelle.
Wir haben es im Prinzip bei den Netzbetreibern ja mit einem Monopol in dem entsprechenden Netzgebiet zu tun. Deswegen wird das Monopol im Prinzip reguliert von der Bundesnetzagentur. Das heißt, jeder Stromlieferant muss auch in der Lage sein, diesen Strom durch die Netze durchzuleiten. Dafür bekommt im Prinzip der Netzbetreiber ein sogenanntes Netzentgelt. Und dieses Netzentgelt, das ist definiert. Und damit haben sie eigentlich eine sichere Einnahmequelle.
Eben weil die Netzentgelte so kontinuierlich fließen, sieht Jeromin keine Gefahr darin, dass E.ON den Ausbau der Netze jetzt vernachlässigt. Walter Kühn, ehemals Professor für elektrische Netze an der Frankfurt University of Applied Sciences, verweist aber darauf, dass es unter Umständen technisch schwierig werden könnte, wenn Netz und Erzeugung getrennt werden. Für die Ingenieure von E.ON und RWE werde das zu einer Herausforderung.
Diese dezentralen Anlagen sind eine wichtige Komponente im elektrischen Netz, nicht nur für die Erzeugung, sondern auch für die Stabilisierung. Und daraus erkennt man, wenn man Erneuerbare aus dem Netz herausnimmt, dass die Koordination nicht dadurch einfacher wird.
Die Netze sind das eine, aber wie wird sich der Energiemarkt insgesamt entwickeln? Denn RWE wird mit dem Tauschgeschäft mit E.ON zu einem der größten Produzenten von erneuerbarer Energie in Europa. Justus Haukapp, Wirtschaftsprofessor an der Universität Düsseldorf, sieht zumindest den Wettbewerb auf dem Ökostrommarkt nicht in Gefahr.
Und letztendlich an der Börse wird der Ökostrom ja nicht getrennt gehandelt vom normalen Strom. Das heißt, da geht der ganz normal in den Strompreis ein.
Für Professor Jeromin von der Hochschule Darmstadt ist es interessant zu verfolgen, welche Vorteile der RWE-Konzern bekommt, wenn er sich jetzt auf die Erzeugung von Strom konzentrieren kann. Ob aus Gas, Kohle, Atomkraft oder erneuerbarer Energie.
Man hat ein Zusammenspiel der konventionellen Kraftwerke und man hat die regenerativen Kraftwerke, die dann in den Zeiten, wenn Wind weht und Sonne scheint, Strom produzieren, fällt Wind und Sonne aus, dann sind im Prinzip die konventionellen Kraftwerke in der Lage zu überbrücken. Das heißt also, RWE kann hier für eine sichere Stromversorgung für Deutschland sorgen.
Ist also die Trennung von Netz und Vertrieb auf der einen sowie Erzeugung auf der anderen die Zukunft? Jeromin sagt ganz klar nein. Und auch die vielen anderen Energieunternehmen in Deutschland sind skeptisch. Mainova aus Frankfurt zum Beispiel beobachtet die Entwicklung bei den großen Konkurrenten sehr genau und sagt, durch die Fusion entstehe noch lange kein neues Unternehmen, das für die Energiewende und den Klimaschutz stehe. Vielmehr beschränke sich das Portfolio von RWE und E.ON weiterhin zum überwiegenden Teil auf fossile Energieträger und die alte Energiewelt.
Vanessa Rennert über den Stromdeal von E.ON und RWE und mögliche Auswirkungen auf die Zukunft der Erneuerbaren und damit auf die Energiewende und den Klimaschutz. Professor Claudia Kempfert, Energieökonomin an der Hertie School of Governance in Berlin und Chefin der Abteilung Energie und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Lassen Sie uns an dieser Stelle weitermachen, wo es um die Auswirkungen des Deals der Altstromer auf die Zukunft der neuen Energieversorgung geht. Da entsteht ja auf der einen Seite der größte Ökostromerzeuger Deutschlands und dazu der mit den meisten Offshore-Windparks. Windräder auf See sind die teuerste Form der erneuerbaren Energieerzeugung und die am höchsten subventioniert zudem. Wenn da so ein Riese entsteht, wo bleiben dann die vielen Kleinen im Energiemarkt?
Na, die vielen Kleinen im Energiemarkt, die wird es auch weiterhin geben können, wenn die politischen Rahmenbedingungen auch weiterhin so sind, dass sie am Markt bestehen bleiben können. Denn in der Tat ist die Energiewende ja dezentral. Sie findet vor Ort statt. Dort werden eben auch Solaranlagen gebaut. Dort werden Windanlagen auch gebaut. Man braucht jetzt auch eine Kopplung zur Elektromobilität. Und da gibt es viele, viele Anbieter, die sich da ja schon jetzt länger auch im Markt tummeln, denen man bisher noch einigermaßen gute Rahmenbedingungen gegeben hat, auch gerade den Bürgerenergien. Aber durch die jetzt definierten Ausschreibungen und auch die Deckelung des Ausbaus bekommen ja immer mehr Probleme. Aber der Große, der jetzt hier entsteht, die haben ihre Kernkompetenz tatsächlich im Bereich der Großprojekte. Offshore gehört sicherlich dazu. Und andere Großprojekte, die tun sich ja weniger jetzt in diesen Markt hineinbegeben, der dezentralen Kleinteiligen. Und das wird auch ihr großer Nachteil werden. Also gerade von RWE. Innogy hat es ja einigermaßen probiert und ist daran gescheitert. Und insofern würde ich da jetzt keine unmittelbare Konkurrenz erwarten, weil die Kleinen und die Mittelständischen auch weiterhin die Energiewende bedienen werden vor Ort.
Aber der zweite Riese, der durch den Stromdeal der beiden Altstromer da entsteht, ist ein Betreiber von Stromverteilnetzen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seit Beginn der Energiewende haben viele lokale Initiativen versucht, diese Stromnetze von den Konzernen zurückzukaufen oder lokale Stromnetze in eigener Regie neu aufzubauen. Das ist das, was Sie angesprochen haben, ein Teil dieser dezentralen Versorgung. Haben die in Zukunft dann nicht einen Großkonkurrenten gegenüber und am Ende auch vielleicht ziehen sie den Kürzeren?
Ja, das Problem ist aber nach wie vor da. Ja, gerade die Kommunen, die Netze zurückkaufen wollen, berichten ja allesamt, wie schwer es ist, gegen die Platzhirschen sich da zu positionieren. Allein die Ausschreibung und auch der Kauf, dann ist häufig so mühselig, das zieht sich dann über lange Zeit, weil eben niemand bereit ist, von den Großen die Netze abzugeben. Weil es ist ein wahnsinnig lukratives Geschäft für die. Deswegen konzentrieren sie sich ja auch so stark darauf. Dort gibt es Traumrenditen und sehr üppige Profite, die dann gemacht werden. Zwar reguliert, aber immer noch sehr üppig. Und aus dem Grund muss man schon dann sehen und auch genau beobachten, ob jetzt dieser Gigant, der da entsteht bei den Netzen, E.ON, tatsächlich nicht eine marktbeherrschende Stellung hat. Da muss jetzt auch das Kartellamt gucken und es muss auch die Regulierung so klug sein, dass alle die identischen Chancen bekommen, alle, die die Netze zurückkaufen wollen, alle, die Netze betreiben wollen. Und das ist eher ein Themenfeld, wo man wirklich genau hinguckt.
Also wo das Kartellamt gefragt ist und wo die Aufsichtsbehörden, also die Netzagentur in diesem Fall dann auch gefragt sind.
Ganz genau. Die Netzagentur ist gefragt, das Kartellamt erstmal schauen, ob es hier nicht zu einer marktbeherrschenden Stellung kommt. Aber weil es ein regulierter Bereich ist, ist hier die Regulierungsbehörde gefragt, die ja jetzt auch schon mal reagiert hat, diese Riesenrenditen etwas zu kürzen. Sie sind immer noch enorm hoch. Deswegen gibt es auch diese gigantischen Gewinne, die jetzt auch stolz dann eben von diesen Konzernen ausgewiesen werden und sagen, damit auch geworben wird, dass sie hier Traumrenditen bekommen. Das ist zulasten der Stromkunden, die über diese Übernetzentgelte das alles bezahlen müssen.
Wenn da ein Riese drin steckt, dann kann es natürlich auch sein, dass die Durchleitung durch die Netze noch teurer wird, weil die Marktmacht ja auch genutzt werden könnte, genau dafür da die Preise zu treiben.
Ja, dafür ist die Regulierungsbehörde da, das eben nicht zuzulassen. Das kann man nur hoffen, dass das auch so ist, weil sie darüber ja eigentlich wacht. Aber sagen, man sieht eben, dass in der Tat sich die Großen da doch immer sehr stark durchgesetzt haben, gerade bei den Übertragungsnetzen, die immer weiter auszubauen, die hohen Renditen zu bekommen und eben dann auch diese Profite einzufahren. Und in der Tat ist dann die Gefahr da, was wir jetzt auch schon sehen, dass die Netzentgelte unaufhörlich steigen. Immer mit der Begründung, es sei ja nur die Energiewende, aber es heißt, man sieht eben auch, es wird ja überdimensioniert ausgebaut, zwei Systeme parallel gefahren, auch viele Kohlekraftwerke noch am Netz. Und da muss man jetzt schon aufpassen, dass die sich da nicht absprechen. Einerseits RWE, andererseits E.ON. Der eine betreibt wahnsinnig viele Kohlekraftwerke, der nächste baut die Netze für die, dass das dann nicht zulasten der Stromkunden geht.
Da spielt ja immer noch was mit, was ich schon mal angesprochen habe in der Sendung, schon zweimal inzwischen. Wenn sich die alten Stromkonzerne, die immer noch zumeist Atom- und Kohlestrom produzieren, das sind die ja, E.ON und RWE, zurzeit bei RWE, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, 90%, bei E.ON 70%. Gut, die sortieren sich dann neu, dann verteilen sich die Prozentzahlen ein bisschen anders. Wenn die sich jetzt auf dem Markt der Erneuerbaren breit machen, tun die das, weil sie jetzt doch umdenken? Oder tun die das, weil sie im neuen Markt der Erneuerbaren die Kontrolle haben wollen, die sie im alten Markt auch hatten?
Na, ich sehe es eher skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gerade RWE in der Vergangenheit überhaupt nicht aufgefallen ist als ein Konzern mit klugen und innovativen Managemententscheidungen für die erneuerbaren Energien, sondern wirklich Kernkompetenz hat im Bereich Kohle und Atom. Das ist der größte Anteil, das können die. Aber in dem anderen Bereich sich enorm schwer tun. Und da wird man sehen, ob sich da tatsächlich ein Wandel ergibt. Ich sehe das im Moment ehrlich gesagt nicht. Gerade Innogy ist ja auch deshalb gescheitert, weil man eben da keine klugen Geschäftsmodelle entwickelt hat. Dass E.ON das nun aufgibt, ist aus meiner Sicht erstaunlich, ist auch nicht wirklich gut für die Energiewende, weil die haben zumindest noch einiges auf den Weg gebracht. Bei RWE bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass es denen tatsächlich um die erneuerbaren Energien geht. Mhm. Die wollten sie ja vorher gar nicht haben. Die haben sie ja abgespalten an Innogy und gesagt, wir wollen die gar nicht, weil wir wollen diesen Wettbewerb da gar nicht. Jetzt scheint eher so eine Zwangsheirat zu sein oder eine Verzweiflungstat jetzt im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung im Energiemarkt.
Und wenn man dann noch die Lobbymacht der beiden Großen im Hintergrund weiß, dann könnte man ja auch denken und dann noch weiß, dass die neue Umweltministerin, die jetzt gerade ins Amt kommt, Mitglied der Bergbaugewerkschaft in Nordrhein-Westfalen ist und eben aus dem Kohleland kommt, könnte man ja denken, dass da eigentlich was ganz anderes im Hintergrund mitschwingt als die Erneuerbaren und ein neuer Markt.
Und das ist genau das Problem, was wir jetzt ja seit vielen Jahren haben, dass die Kohlelobby enorm stark ist, an diesen alten Strukturen vehement festhält. Und das behindert die Energiewende ja. Und das ist tatsächlich alles zulasten der erneuerbaren Energien. Und es macht es unnötig teuer und auch ineffizient. Und das steht jetzt wieder zu befürchten, dass da wieder drei verlorene Jahre da sind, weil man enorm lange an dieser alten Struktur festhält und das auch tut, um RWE und den Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht wehtun zu müssen. Aber je später man es macht, desto disruptiver wird es, desto teurer wird es und desto schmerzhafter. Daher wäre es so sinnvoll, dass man den Kohleausstieg heute einleitet. Es soll ja immerhin eine Kommission gebildet werden, also das ist mal ein Schritt in die Richtung. Und dann wird man sehen, was die jetzige Regierung tatsächlich daraus macht.
Professor Claudia Kempfert, Energieökonomin an der Hertie School of Governance und Chefin der Abteilung Energie und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank. Markt macht Milliarden, der neue Stromdeal, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt unser letztes Zitat aus Peter Schwinds Roman Schwarzfall. Inzwischen ist der Stromausfall flächendeckend und überall zu spüren.
Jesse hatte sich schon früh am Morgen auf den Weg gemacht. Im Gegensatz zum gestrigen Abend war der Verkehr deutlich geringer. Viele fuhren nicht zur Arbeit, weil es ohnehin nicht viel zu tun gab. Jesse wunderte sich, wie viel Müll auf den Straßen lag, als hätte man die ganze Nacht hindurch eine wüste Party gefeiert und danach nicht aufgeräumt. Der Bürgersteig war übersät mit Scherben, die sich mit dem herabgefallenen Laub der verdorrten Bäume gemischt hatten und nun unter den Rädern des Kinderwagens knirschten. Erst dachte Jessie, dass man Flaschen zerschlagen hatte, bis ihr die mit Spanplatten vernagelten Schaufenster auffielen. Am Straßenrand stand ein nachlässig abgestelltes Auto. Hinter das Heckfenster hatte sein Besitzer ein Warndreieck gestellt. Es schien eine Panne zu haben. Aber als Jessie an der nächsten Straßenecke ein zweites Fahrzeug sah, das ähnlich rücksichtslos auf der Straße stand, ahnte sie, dass es einen anderen Grund geben musste, warum die Autos nicht mehr fuhren. Ein Stück die Friedberger Landstraße hinauf, 100 Meter hinter der Warte, befand sich eine sonst gut besuchte Aral-Tankstelle. Jetzt war sie geschlossen, die Einfahrt mit einer Kette versperrt. Langsam ging Frankfurt das Benzin aus, dämmerte es Jessie. Der Bus, den sie eigentlich hatte nehmen wollen, war auch nicht gekommen. Die Sirenen von Polizei und Feuerwehr, die die ganze Nacht gejault hatten, heulten nur noch vereinzelt durch die Straßen. Jetzt, da Jessie darauf achtete, bemerkte sie auch, dass kein einziges Flugzeug in der Luft war, die normalerweise in 1,5-Minuten-Takt den Flughafen im Westen ansteuerten.
Ausschnitt aus Schwarzfall von Peter Schwind, das Szenario des Stromausfalls zu Ende gedacht. Das Buch ist allerdings beim Buchhandel auch zu Ende, aber dafür gibt's ja Antiquariate und solange noch Strom da ist, sogar online. Markt macht Milliarden, der neue Stromdeal, der Tag in HR2 Kultur. Wenn am Strommarkt die alten Großkartelle demnächst durch neue ersetzt werden, dann könnte das geschehen, was Verbraucherschützer in solchen Fällen immer befürchten. Der Strompreis könnte steigen. Wir haben davon schon gehört. Und das nicht etwa, weil die Stromproduktion teurer wird, sondern zum Beispiel, weil ein Großkonzern, wie schon gehört, die Netze beherrscht. Um das zu verstehen, sollte man wissen, wie sich der Strompreis überhaupt zusammensetzt und warum wir fast 30 Cent für die Kilowattstunde bezahlen, die eigentlich nur 6 Cent kostet. Also aufgepasst, Lars Hoffmann erklärt's.
Mit einer Kilowattstunde Strom kann man sich 2500 Mal elektrisch rasieren, 70 Tassen Kaffee kochen oder eine Maschine Wäsche waschen. Für jeweils 29,86 Cent. So viel zahlt der durchschnittliche Privathaushalt für eine Kilowattstunde elektrischen Strom. Das hat die Bundesnetzagentur für das vergangene Jahr ausgerechnet. Allerdings kostet diese Strommenge eine Kilowattstunde an der Leipziger Strombörse je nach Menge, Herkunft sowie Tages- und Nachtzeit in der Regel nur 3 bis 6 Cent. Hier kaufen Verbraucher ihren Strom aber nicht, sagt Christoph Podewils von Agora Energiewende, einer Denkfabrik, die sich mit Strom und eben der Energiewende befasst.
Ja, der Strompreis an der Börse ist eben der reine Strom, wenn Sie so wollen. Da ist er noch nicht bei Ihnen zu Hause, da hat man noch kein Kabel gehabt und man hat auch noch keine EEG-Umlage bezahlt und keine Mehrwertsteuer und so weiter und so fort.
Insgesamt gibt es noch 10 Steuern, Abgaben oder sonstige Kostenfaktoren. Neben dem reinen Preis für die Stromerzeugung und Beschaffung werden noch Netzentgelte fällig. 7,32 Cent pro Kilowattstunde.
Das ist die Maut, wenn Sie so wollen, für den Transport des Stroms von den Kraftwerken zu der Steckdose,
sagt Christoph Podewils. Zusammen mit dem Strompreis sind das ziemlich genau 45% des Endpreises.
Der andere Teil sind in der Tat inzwischen Steuern und Abgaben,
sagt Tina Löffelsend, Energieexpertin beim Naturschutzbund BUND. Einen großen Anteil am Endpreis haben die Mehrwertsteuer und die Stromsteuer. Insgesamt machen sie für Privathaushalte fast ein Viertel des Strompreises aus. Das ist aber noch längst nicht alles. Für die Nutzung von Straßen und Wegen beim Bau und bei der Instandhaltung von Stromleitungen müssen die Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe an die Gemeinden zahlen. Außerdem werden Entgelte für Messungen und den Betrieb von Messstellen fällig, zum Beispiel für Stromzähler. Und es müssen Umlagen gezahlt werden. Alles in allem 8,3% des Strompreises. Aber auch das ist noch nicht alles. Letztlich wird noch die besonders umstrittene EEG-Umlage fällig. Eine Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Allein diese EEG-Umlage macht 23% des gesamten Strompreises aus. Mit dem Geld wird der Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert. Während die erneuerbaren Energiequellen ausgebaut werden, hakt es derzeit beim Netzausbau. Heißt, wenn Windräder oder Solaranlagen zu viel Strom erzeugen, kann er gar nicht dahin geleitet werden, wo er gebraucht wird. Anlagen müssen teilweise abgeschaltet werden oder Strom wird produziert und nicht verbraucht. All das muss mitfinanziert werden. Besonders umstritten ist die EEG-Umlage bei Wirtschaftsvertretern. Die Unternehmen würden dadurch im Vergleich zu internationalen Konkurrenten zu stark belastet. Das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Denn für viele Unternehmen gibt es beim Strompreis Ausnahmen. Für sie setzt sich der Strompreis also anders zusammen als für Privathaushalte. Unternehmen, die besonders viel Energie verbrauchen, können zum Beispiel von der EEG-Umlage befreit werden. In Hessen unter anderem Eisengießereien wie Fritz Winter oder Duktus, metallerzeugende Unternehmen wie Buderus, die Glashütte in Limburg oder ein Tierfutterhersteller aus Wiesbaden. Und selbst die Stromsteuer wird nicht für jede Firma fällig. Damit Unternehmen ihre Produktion nicht ins Ausland verlagern, können sie sich ganz oder teilweise von der Stromsteuer befreien lassen. Aluminiumhütten, Glas- und Keramikhersteller, metallverarbeitende Unternehmen, aber auch Wald- und Forstbetriebe und Bahnbetreiber profitieren. Zwischen 35.000 und 40.000 Betriebe wurden in den letzten Jahren von der Stromsteuer befreit oder zumindest entlastet. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung in ihrem aktuellen Subventionsbericht damit, dass so Steuermindereinnahmen, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, in Höhe von insgesamt 3 Milliarden und 644 Millionen Euro entstehen.
Winzige positive Nachricht übrigens zum Thema steigende Strompreise. Die EEG-Umlage, von der eben schon ausführlich die Rede war, ist in diesem Jahr gesunken um 0,09 Cent. Winzig, wie gesagt, die positive Nachricht. Ludger Stüwe, bis vor kurzem Direktor des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main und damit einer, der die Energiewende in einem Ballungsraum voranbringen sollte und auch wollte. Und zuvor Bürgermeister der hessischen Gemeinde Schöneck im Main-Kinzig-Kreis, die ein Vorreiter war bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. Herr Stüwe, guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schwind.
Vor über 10 Jahren haben Sie mit der Energiewende vor Ihrer eigenen Haustür sozusagen in Schöneck begonnen. Damals ging alles zügig voran. 3 Jahre nach dem ersten Planungsanfang stand das erste Windrad. Dann haben Sie die Dächer der Gemeinde an Solarstromerzeuger vermietet. Und die Gemeinde stellte dann mindestens so viel Strom her, wie sie selbst verbraucht. Ich glaube, heute exportiert sie sogar ein bisschen was. Das war die Zeit des Aufbruchs. Ich habe Sie damals bei einem Vortrag erlebt und hatte den Eindruck, der packt das. Der ist die Energiewende sozusagen. Und Sie hatten diesen Eindruck auch, nehme ich an, oder?
Ja, sicherlich. Damals war eine Aufbruchsstimmung und es war auch der politische Wille da, eben die Energiewende voranzubringen. Und das hat sich mittlerweile doch deutlich verändert.
Also Sie haben damals die Ärmel hochgekrempelt und Sie haben viel erreicht. Dann wurden Sie Direktor des Regionalverbands und hätten nun das noch viel größere Rad drehen können. So, und jetzt habe ich Sie vor kurzem, kurz vor Ihrem Ausstieg aus diesem Vertrag und aus dem Ende der Direktorenschaft dort nochmal bei einem Vortrag erlebt. Und da schien es mir, als würde die Energiewende in den Mühen der Ebene untergehen. Ist das so?
Ja, das ist so. Wir haben 2011 ja den hessischen Energiegipfel gehabt, wo alle im Landtag vertretenen Parteien, damals auch die FDP, die noch in Regierungsverantwortung war, bestimmten Regularien zugestimmt hatten. Und damit hat man das ganze Thema von der operativen Ebene in die planerische Ebene gebracht. Und jetzt befassen wir uns seit Jahren mit der Planung von Windvorrangflächen, was aber zu einer tiefen Verunsicherung auch im politischen Bereich geführt hat. Und dazu geführt hat, dass die Restriktionen deutlich zugenommen haben.
Das heißt,
früher war es einfach so, dass wir nach § 35 Baugesetzbuch privilegiertes Bauvorhaben für Windkraftanlagen ein Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz eingeleitet haben, was auch schon sehr, sehr aufwendig ist. Aber damit war das Thema im Großen und Ganzen erledigt. Heute gibt es viele zusätzliche Regularien, dass eben in den Parlamenten weitere Kriterien gefunden werden, wie beispielsweise Abstandsregelungen, die im Bundesemissionsschutzgesetz nicht vorgesehen sind, oder auch eben Tatbestände hinsichtlich der AWV-Nistik, die konkretisiert werden und die letztendlich das ganze Verfahren deutlich erschweren.
AWV-Nistik, das sind die Viecher, die fliegen, nur um das nochmal dazu zu sagen. Sie haben in Schöneck damals die meisten Ihrer Bürger überzeugen können, dass die Erneuerbaren die Zukunft sind. Heute, 10 Jahre später, haben Sie noch den Eindruck, dass die Erneuerbaren die Zukunft sind und die Bürger davon zu überzeugen wären?
Dort, wo mit Erneuerbaren offensiv umgegangen wurde, denke ich, in den Kommunen haben wir eine positive Grundstimmung schaffen können. Das haben wir in Schöneck erlebt, als dann der Windpark nochmal erweitert wurde um 2 Windkraftanlagen. Das war während des Bürgermeisterwahlkampfs und es hatte überhaupt keine Auswirkungen auf den Bürgermeisterwahlkampf. Aber in den Kommunen, wo bislang keine Windvorrangflächen sind und solche jetzt in der Planung sind, herrscht helle Aufregung und das zeigt Wirkungen im politischen Raum.
Die Wirkungen im politischen Raum, sind die Ihrer Ansicht nach aufgrund guter Lobbyarbeit entstanden oder aufgrund schlechter Lobbyarbeit der Windkraftbefürworter?
Sicherlich sowohl als auch. Das Thema eben des hohen Strompreises hat sicherlich eine deutlich stärkere Wirkung mittlerweile bei den Bürgern. Und damals war bei den Bürgern viel stärker in den Köpfen, wir müssen die Energiewende schaffen. Und wir hatten doch ein höheres Maß an Zustimmung, beziehungsweise auch Leute, die letztendlich gesagt haben, ich finde Windräder nicht schön, aber ich weiß, wir müssen es machen. Das hat sich deutlich verändert, dass wir über die Politik, über Lobbyarbeit eben eine ganz andere Stimmung haben in der Bevölkerung und es zunehmend schwierig wird, die Menschen zu überzeugen. Und die Politiker selbst sind auch dann letztendlich nicht mehr bereit, diese Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern ducken sich dann eher weg.
Und wenn Sie jetzt hören, dass zwei der großen alten Stromkonzerne sich neu aufstellen und eine Marktmacht neu erfinden, die es bislang gar nicht gegeben hat, nämlich zum Beispiel die bei den Netzen, die vielleicht, wir haben das eben von Claudia Kempfert gehört, wirklich am problematischsten ist, wo es um die dezentrale Stromversorgung geht und in kleine Einheiten vor Ort die Energiewende vorangetrieben wird und wo auch dazu gehört, dass die Bürger, die Kommunen wieder oder erneut, wo sie es noch gar nie hatten, die Hand selber auf den Netzen haben, auf der Verteilung des Stroms, auf den letzten Metern bis zu den Haushalten. Sehen Sie da einen großen Konkurrenten in Zukunft und die dezentrale Energiewende scheitern, die Sie ja vorangetrieben haben vor 10 Jahren?
Ja, ich denke, gerade was die Stromnetze angeht, brauchen wir einen grundlegenden Wandel von zentral zu dezentral und da sind natürlich die Netzbetreiber gefordert. Und auch hier dauert der Prozess extrem lang, dass die Netze umgebaut werden. Wir haben erhebliche politische Diskussionen bei den Nord-Süd-Trassen, wo dann auch faule Kompromisse gemacht werden, dass man sagt, wir machen das alles unterirdisch, was natürlich viel, viel teurer ist und auch langwieriger ist, als die Stromtrassen dann überirdisch zu verlegen. Und beim Bürger ist auch die Botschaft angekommen, dass der Strom, der ökologisch erzeugt wird, häufig gar nicht beim Kunden ankommt, weil eben die Netze nicht in der Lage sind, eine entsprechende Verteilung zu gewährleisten. Und das hebt natürlich nicht die Akzeptanz bei den Menschen, die sagen, ja, warum soll ich dann Erneuerbare noch ausbauen, wenn wir von der Infrastruktur nicht in der Lage sind, die erneuerbaren Energien in die Haushalte zu bekommen. Mhm.
Da ist viel zu tun. Ludger Stüwe, bis vor kurzem Direktor des Regionalverbands Frankfurt am Rhein-Main und für uns im Urlaub, dem Verdienten, nach diesem Job ans Telefon gegangen. Recht herzlichen Dank. Markt macht Milliarden, der neue Stromdeal. Das war der Tag, am Tag, nachdem die großen Stromer E.ON und RWE ihren Deal verkündet haben und am Tag, an dem die neue Bundesregierung die Arbeit aufgenommen hat, um die Energiewende voranzubringen, sagt sie zumindest, steht auch im Koalitionsvertrag. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören unter www.hr2kultur.de, auf der hr2-App oder auf der ARD-App. Dort finden Sie uns als der Tag von hr2. Tschüss.